dein angeschlabbertes Bier zu trinken.
Du kriegst mein angeschlabbertes Bier nicht, definitiv.
Warum nicht?
Ich möchte nicht, dass du aus meiner Flasche trinkst. Naja, egal. So, ich würde sagen, wir...
starten wir jetzt schon?
Wir starten, oder?
Ja, Prost, starten, oder?
Ja, dann Prost.
Prost. Prost.
Logo wer? Logo was? Logo. Noch ein Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei Logorö. Noch ein Podcast.
Das hat sich jetzt ein bisschen schwierig angehört. Das hatte sich so ein bisschen an wie so Stau auf der A3.
Ja, sollte es auch.
8 Kilometer Stau. Ah, okay.
Soll ein bisschen professioneller sein, habe ich gehört. Wir sollen auch nicht so viel lachen, habe ich auch schon gehört.
Wir sollen nicht so viel lachen?
Ja.
Ist das berichtet worden?
Ja.
Aber dabei nicht von mir.
Ja, oh. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben heute einen Gast.
Genau. Wir begrüßen ihn. Wir haben ihn frisch importiert. Er ist noch frisch. Er ist noch quasi Laderaum gekühlt.
Ja.
Ja, er ist unbeschreiblich schön. Er ist unbeschreiblich erfolgreich.
Danke, danke, danke.
Und ich würde es einfach sagen, du stellst dich einfach mal selber vor.
Ja, hallo, liebe Fangemeinde von der Logorö Podcast. Frisch aus dem Frankenland eingetroffen, bin schon ein paar Tage hier in Köln und habe mich akklimatisiert in meiner Heimatstadt, sage ich mal. Und
okay.
Ich freue mich sehr, heute Abend mit dabei sein zu dürfen.
Ja, dann sage ich auch nochmal herzlich willkommen, lieber Steve.
Ja, danke schön.
Ja, schön, dass wir dich hier haben dürfen und ja, schön, dass du dich dazu bereit erklärt hast, an unserer kleinen illustren Runde in der Form teilzunehmen, hier bei uns im Studio zu sitzen, mit uns ein leckeres Bier zu schlabbern.
Schönes Kölsch.
Genau, schönes Gaffelkölsch.
Und den Winterjägermeister.
Oh,
in der Sonderedition.
Ja, der Frühling ist zwar da, aber temperaturmäßig noch nicht, deswegen der Winterjägermeister.
Richtig.
Ja, also von daher, ich freue mich wirklich richtig, dass du da bist. Wir haben uns auch schon seit Jahre nicht mehr gesehen.
Stimmt, ja.
Daher für mich auch so eine kleine Premiere und das macht mich unfassbar stolz, dass wir so ein Stück weit diese Sendung auch dir widmen können, weil du für uns ein interessantes Thema mitgebracht hast.
Ja.
Und, zwar ist der liebe Steve ja dem Alltag entsprungen, so kann man es wirklich sagen. Du hattest die Schnauze voll, hast gesagt, ich packe meine 7 Sachen und bin da mal weg. Wie Harpe Kerkeling.
Ja, aber du hast es wahrscheinlich auch schon mit langem Atem geplant.
Ne? Erzähl doch
also
mal.
Das ist ja nicht von jetzt auf gleich. Also du hast ja auch normalen Job, hast ja immer noch, hattest ja auch vorher noch schon. Und also das macht ja auch nicht jeder Arbeitgeber so mit.
Also ich würde vielleicht erstmal wo ganz anders anfangen. Und zwar, viele werden dich nicht kennen, die diesen Podcast hören.
Ja.
Du hast eine Asientour gemacht und auch noch Lateinamerika.
Richtig.
So, und ich glaube, das ist eigentlich so die wichtigste Information, die wir unseren Hörern mitgeben können,
ja,
wo du eigentlich gewesen bist. Uns würde natürlich an der Stelle, so wie der andere das gerade gefragt hat, mich interessieren, wie bereitet man sich auf so einen Trip vor? Wie lange warst du eigentlich unterwegs?
Ich war 8 Monate insgesamt unterwegs. Sprich,
8 Monate, wow.
Ja, genau. 3 Monate in Südostasien, dann nochmal 3 Monate in Südamerika und nochmal 2 Monate in Skandinavien.
Wow. Auch nochmal 2 Monate in Skandinavien.
Richtig, ja.
Da habe ich das ja gerade bei der Begrüßung ausgelassen, verdammt
nochmal. Macht ja nichts.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon eine Wahnsinnszone, vor allem eine lange Zeit.
Ja.
Ja, erzähl doch mal, wie kam es eigentlich zu dieser Idee?
Ach, wie soll ich anfangen? Langeweile war es auf gar keinen Fall. Wenn man so im Arbeitstrott ist und jahrelang arbeitet, dann will man ja auch mal irgendwie ein paar neue Sachen erleben und irgendwie reichen dann 2-3 Wochen Urlaub einfach nicht mehr aus. Und man kriegt so viel mit, auch von Freunden, wo man hingehen könnte, um eine schöne Zeit zu verbringen, um halt auch so seinen Horizont auch ein bisschen zu erweitern.
Okay, ja.
Ne? Und Familie ist momentan halt einfach nicht bei mir. Ich habe eine Freundin, die Gott sei Dank das auch alles mitgemacht hat, meine ganzen Pläne respektiert hat, weil das ist ja auch ziemlich wichtig, ne? Dass wenn du in einer Beziehung bist, dass halt dein Beziehungspartner auch vollkommen dahinter steht. Das ist auch nochmal so eine Komponente.
100%, ja.
Auf jeden Fall. Ja. Und da bin ich ihr auch immer noch super dankbar, dass sie da mitgezogen hat. Und ja, man möchte halt auch einfach mal so out of the box thinken, ja, und mal ganz, ganz neue Wege gehen.
Okay. Das heißt, wie lange seid ihr schon zusammen gewesen, bevor ihr diesen oder bevor du diesen Trip gemacht hast?
Ja, wir waren dann 4 Jahre schon zusammen.
4 Jahre, okay. Ja, also man kann wirklich sagen, Beziehung war gefestigt.
Auf jeden Fall.
Ich denke, sonst, wenn man keinen so starken Partner im Rücken hat, ist das sicherlich nochmal eine andere Nummer. Ich glaube, da würden auch viele Beziehungen dann kaputt gehen.
Auf jeden Fall, definitiv. Nee, also sie hat von Anfang an, als ich diesen Wunsch geäußert hatte, so fand sie das total klasse und hat mich da auch sogar noch bekräftigt. Auch andere Freunde in meinem Freundeskreis haben gesagt, so hey, mach das auf jeden Fall. Ja. Wenn du dir das in den Kopf gesetzt hast, so zieh das durch. Mhm. Viele Leute reden immer nur davon, dass sie weggehen wollen und mal irgendwie was anderes erleben möchten, ziehen es dann aber nicht durch. Und ich weiß nicht, ich war dann irgendwie so auf dem Trip, dass ich das auf jeden Fall definitiv machen wollte.
Okay, so, jetzt stelle ich mir das, ich bin so ein typischer Pauschaltour, ja? Ich gehe hin, sage schönen guten Tag, ich brauche 14 Tage, keine Ahnung. Fuerteventura, all inclusive, geil. Türe auf, mich rein, Türe zu, 14 Tage später, Tür auf, ich wieder raus, ab nach Hause, geht's mir gut.
Ja. Was ja auch toll ist.
Jetzt warst du ja nicht nur 14 Tage weg und du bist ja nun mal im Job gewesen. Also, wie lange hast du gebraucht von der Idee, ich bin da mal weg, bis zu, so, ich habe mein Ticket in der Hand, es geht jetzt los.
Also es war ungefähr ein Jahr. Ich musste mir auch erstmal eine Vorstellung machen, okay, wo will ich denn überall hin? Und ich habe viele Fernsehsendungen gesehen, so Dokumentationen und so weiter. Und da kristallisierte sich dann auch schon heraus, wo ich denn eigentlich überall hin möchte. Ich wollte halt dem Buddhismus so ein bisschen auf die Spuren kommen. Mhm. Ja.
Okay, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Hat das für dich irgendeine besondere Bedeutung?
Der Buddhismus, ja, das ist halt eine Religion, die mich irgendwo sehr stark bewegt, weil sie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, weil sie sehr frei ist. Ja? Also keiner ist gezwungen, an den Buddhismus zu denken und auch die Herangehensweise, wie man mit seinem Leben umgehen sollte und so weiter, in Respekt mit der Natur und mit anderen Leuten natürlich auch. Da sehe ich halt einfach so die immensen Vorteile von dieser Religion, anstatt jetzt Christentum, genau.
Aber du hast ja Islam. Zum Beispiel auch die, sage ich mal, die nicht so schönen Seiten des Buddhismus kennengelernt, in Myanmar.
Ja.
Die Vertreibung der muslimischen Glaubensleute.
Richtig.
Das hast du ja auch hautnah mitbekommen. Ne?
Hautnah jetzt nicht, aber in der Zeit, wo ich in Myanmar unterwegs war, wurden tatsächlich die Rohingya Islamisten halt wirklich nach Bangladesch halt vertrieben. Ja, das muss man dazu sagen, ja.
Aber lass uns da nachher mal an einer anderen Stelle.
Würde ich auch sagen, ja.
Weil wir sind ja noch mitten in der Vorbereitung. Also du hast gesagt, ein Jahr lang hat das ganze Thema gebraucht, wirklich von der Idee, ich bin da mal weg bis zu, hier ist mein Ticket. Wie bist du vorgegangen? Ich meine, letzten Endes, hast du Work and Travel gemacht oder warst du wirklich nur ein Reisender in ferner Länder?
Ich war tatsächlich nur am Rumreisen mit dem Rucksack. Ich habe Work and Travel nicht gemacht. Also das war auch bewusst so gewählt, weil ich wirklich hart auch vorher gearbeitet habe in einem Unternehmen und habe mir dann da erstmal auch ein bisschen Geld zusammengespart. Ne? Sonst ist das gar nicht möglich, da irgendwie 8 Monate unterwegs zu sein.
Okay.
Ohne zu arbeiten.
Ja. Wie hat denn dein Arbeitgeber reagiert, als du gesagt hast, du Chef, ich brauch mal was Urlaub, wir sprechen nicht über 2 Wochen.
Not amused, muss man ganz klar dazu sagen. Aber ich hatte das Glück, dass ich einen Gruppenleiter hatte, der das auch vollkommen respektiert hat. Und auch noch mein zweites Glück, dass die Abteilungsleitung auch vollkommen hinter mir stand. Was ich dazu sagen musste, ist, dass ich mehr oder weniger den beiden, meinem Gruppenleiter und auch meiner Abteilungsleitung, eigentlich mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt habe und gesagt habe, so ey, wenn ihr mich nicht freistellen wollt, dann werde ich kündigen. Und die haben aber gesagt, nee, das wollen wir auf gar keinen Fall. Ich bin seit 15 Jahren bei der Firma und die haben auch gemeint, ja, du bist jetzt hier groß geworden und so weiter. Wir können dich nicht einfach gehen lassen. Wir werden dich dann auf jeden Fall freistellen und dann nach den 10 Monaten bist du halt wieder bei uns.
Ja, wäre natürlich wieder das Thema Fachkräftemangel in Deutschland.
Ja, richtig, richtig, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber genau, also jetzt hier so im Ingenieurswesen, gibt es viele, viele, also ich bin Ingenieur, gibt es viele, viele Lehrstellen und auch Elektrotechnik ist halt sehr gefragt und es gibt nicht viele Leute, die darauf Lust haben und sich dem annehmen halt. Ne?
Naja, aber auf jeden Fall Respekt auch an deine Vorgesetzten, dass sie das durchgeboxt haben.
Definitiv. Ich bin ihnen heute immer noch dankbar, dass die gesagt haben, ja, okay, mach das, wenn du dir das in den Kopf gesetzt hast. Klar ist es auch so ein bisschen Storytelling, ne? Du kannst dir nicht einfach sagen, hey, ich mache jetzt hier ein Larifari durchhängen und so weiter und werde jetzt hier irgendwie in Thailand mir irgendwie die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Du musst ihnen das natürlich auch so ein bisschen schmackhaft machen und da ist ja auch so die Komponenten, ne? Interkulturelle Sachen, die du so halt, wenn du jetzt nur in Deutschland arbeitest, eigentlich gar nicht mitbekommst. Die Welt funktioniert heute einfach immer mehr globalisierter und umso mehr Know-how du hast und so, sag ich mal, einen Überblick hast, was in anderen Kulturen so abgeht und so weiter, dann sind die dafür auch schon sehr dankbar. Außerdem habe ich gesagt, wenn ich in Südamerika bin, möchte ich Spanisch auch noch ein bisschen dazu lernen und so. Und das kommt halt immer gut an, so bei Arbeitgebern, wenn du sagst, okay, ich möchte halt noch eine zusätzliche Fremdsprache dazu lernen. Und auch wenn es nur ein paar Brocken sind und so ein bisschen Grammatik, du musst dann auch nicht mal irgendwie jetzt einen Test absolvieren, aber wenn du halt schon mal so ein paar Wörter irgendwie drauf hast und so weiter und dich mit den Kulturen auskennst so ein bisschen,
Hat es geklappt? Weil ich kann auf Spanisch nur das Essen bestellen, das war's.
Ich habe tatsächlich mir eine App runtergeladen für mein iPad. Okay. Und ich habe das natürlich auch dabei gehabt. So. Diese App heißt, die ist wirklich sehr gut, die heißt Duolingo.
Wir also kriegen kein Geld dafür.
Nee. Aber wirklich, für alle Zuhörer, wer Bock hat, irgendwie eine andere Fremdsprache zu lernen, der kann sich diese App runterladen und die hilft einem sehr weiter.
Ja, aber ich glaube, das ist natürlich auch nochmal deutlich einfacher, wenn du das Ganze auch direkt praktisch anwenden kannst und nicht einfach nur irgendwie einen VHS-Kurs
100%, und,
genau, auf jeden Fall. Also da muss ich auch dazu sagen, so sprechen musst du auf jeden Fall dann mit den Leuten vor Ort. Halt. Ja. Das musst du dann lernen, ne?
Aber du hast gerade Südostasien bist du gewesen.
Ja.
Das war da auch deine erste Anlaufstation?
Genau, ja. Ich bin in Bangkok gelandet.
Okay, und also jetzt stelle ich mir das natürlich auch extrem schwierig vor. Dieser Kulturschock, den man dort erlebt, aber auch, ne, was nimmt man denn alles mit? Du kannst ja nicht, ja, sag ich mal, wie in so einem Pauschalurlaub irgendwie drei Koffer mitnehmen und sagen, so, das mache ich jetzt.
Ah, okay, du meinst materialistische Sachen.
Was waren Luxusgüter? Was war dein Luxusgut? Was hast du mitgenommen?
Also ich glaube, das Luxusgut Nummer eins war einfach mein Smartphone.
Okay.
Ja, und hatte ich mein iPad dabei? Ja, doch, genau. Ja. Mein iPad hatte ich auch dabei, ja.
Okay. Ansonsten, wie viele Klamotten hattest du denn so mit?
5 Unterhosen, 3 Paar Socken.
Ja, so um den Dreh war es schon. Also ich habe mir einen Rucksack gekauft, der hat fast so 65, 70 Liter.
Okay. Oh, das ist schon groß.
Ich wusste halt, dass es in der Zeit in Südostasien sehr warm wird, deswegen habe ich gar keine langen Hosen jetzt mitgenommen, sondern nur kurze Hosen, paar T-Shirts, Boxershorts, Socken, weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, 2 Paar Socken hatte ich noch mit dabei.
Okay.
Und halt auch so noch so ein bisschen Ausrüstung, weißt du, so ein Leinenschlafsack, wenn du zum Beispiel in irgendwelchen Hostels übernachtest, wo so die Bettwäsche nicht ganz so wunderbar aussieht, so, dann schlüpfst du halt einfach in den Leinenschlafsack zum Beispiel rein und bist halt so ein bisschen geschützt vor so ein paar Moskitos, Viechern, irgendwelche Bettwanzen, die vielleicht da rumkrabbeln und so weiter.
Wie sah es denn aus, gesundheitstechnisch, muss man sich da auf irgendwas vorbereiten, Impfungen?
Oh ja, das war eine ganze Latte. Ich musste mich gegen ziemlich viele Sachen impfen lassen, im Vorfeld noch, weil das ja auch so ein bisschen Zeit braucht, bis das auch wirkt und so weiter. Also ich habe mich da gegen japanische Enzephalitis habe ich mich impfen lassen. Tollwut war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, weil da sehr viele, laufen sehr viele Hunde auch rum in den Ländern und Katzen und so weiter und Affen natürlich sind auch überall präsent halt, ne? Und wenn die dich mal beißen, kann es natürlich auch mal ganz schnell ganz böse werden halt, ne?
Okay. Ja, absolut.
Ja.
Auch irgendwelche Tabletten mitgenommen oder sowas? Also für die Leute, das ist halt immer wichtig, auch so ein bisschen Background-Informationen vielleicht auch mal zu geben. Für die Leute, die sagen so, irgendwie klingt geil, die Geschichte hat mich inspiriert. Ja. Ich will das jetzt auch machen, weißt du?
Auf jeden Fall. Also man sollte schon so eine Apotheke mitnehmen. Man kann auch einfach in eine Apotheke reingehen und sich beraten lassen. Die Apotheker wissen dann schon, worauf es ankommt. Okay. Ich habe auch Leute kennengelernt, so, die haben überhaupt gar keine Tabletten mit dabei gehabt, aber nicht verkehrt ist Malaria-Prophylaxe, weil in Südostasien ist Malaria weit verbreitet. Okay. Und natürlich Ibuprofen, sowas, ne, wenn man Fieber hat oder was, oder mal Schmerzen, Entzündungen, dann hilft das auch ganz gut. Vielleicht ein Nasenspray oder so, keine Ahnung. Aber eigentlich kriegt man auch die ganze Latte an Medikamenten dort viel, viel günstiger als in Deutschland.
Ja, kenne ich aus Spanien.
Ja, genau. Nee, ist tatsächlich so.
Okay. Du, was mich an der Stelle auch nochmal interessieren würde, ist, wie verabschiedet man sich von zu Hause? Sagt man vielleicht bis bald oder sagt man irgendwie, ja, weil du wirst eine Bude gehabt haben?
Ja.
Stand die so lange leer oder was hast du mit der gemacht?
Also ich kann mich auf jeden Fall noch auf eine fette Abschiedsparty, da kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, also meine Freundin und ich, wir sind ja dann getrennte Wege gegangen und wir sind eigentlich fast zur gleichen Zeit dann abgehauen aus Deutschland. Wir haben natürlich eine riesen Party noch gefeiert und haben da alle möglichen Leute, die uns wichtig waren, natürlich eingeladen. Es ging auch, was man dazu sagen muss, es ging eigentlich die letzten Wochen, Monate eigentlich dann nur noch um dieses eine Thema. Ach ja, und wie ist denn das, wenn du dann weg bist und hast du denn schon irgendwelche Pläne gemacht und so weiter und so fort. Aber dann irgendwann geht man auch gar nicht mehr drauf, so richtig drauf ein und sagt nur so, hey, es ist alles cool, Leute, ich bin ja dann wieder da. Ich bin nur 3 Monate oder 6 Monate weg von der Bildfläche, dann bin ich doch wieder da. Ist doch alles cool, es wird auch nichts passieren. Und ganz ehrlich, Südostasien ist ein Kontinent, oder ja, ein Teil vom asiatischen Kontinent, der wirklich safe ist. Also an alle Leute da draußen, die das jetzt hören, auch an die Frauen, an die weiblichen Zuhörer, Südostasien ist safe, würde ich sagen. Okay. Ich habe so viele Alleinreisende gesehen, da braucht man sich wirklich gar keine Angst. Da braucht man keine Angst haben, die Asiaten sind alle nett.
So, bevor wir gleich mal darüber sprechen, wie waren so deine ersten Erlebnisse, als du angekommen bist, würde ich sagen, wir stoßen erstmal nochmal an.
Ja, hier mit dem guten Jägermeister, ne?
Winteredition. Und Kölsch, ja.
Und Kölsch.
Prost.
Prost.
Kein Tigerbier.
Tigerbier ist aus Singapur.
So, lieber Steve, jetzt hast du dich von allen verabschiedet. Steigst in den Flieger, steigst aus. Ja. Was geht einem da durch den Kopf?
Ja, man ist erstmal auf jeden Fall super aufgeregt, definitiv. Man malt sich ja sonst was aus. Ich habe mir dann im Vorfeld schon mal für 2 Nächte eine Unterkunft mitten in Bangkok gemietet, weil mir das dann doch ein bisschen zu heiß war, dort anzukommen und dann erstmal zu schauen, okay, wo gehe ich eigentlich hin? Da hatte ich dann doch schon mal so ein bisschen die Hosen voll, habe mir deswegen mal 2 Nächte mal so in einem Hostel halt gebucht. Ja. Hostels sind die besten Anlaufstellen, um Leute kennenzulernen. Merke ich das. Also geht nicht in irgendein langweiliges Hotel, da werdet ihr keine Leute kennenlernen oder es ist schwieriger. So ein Hostel ist halt schön. Du bist halt unter Gleichgesinnten, sage ich mal. Und das sind alles Leute, die halt erstmal die Schnauze voll haben von Arbeiten und einfach was erleben möchten. Ja. Und schon allein das ist so eine Basis, wo man einfach wirklich super gut Leute kennenlernen kann.
Okay, das heißt also, findet man dann wirklich so eine Backpacker-Community vor?
Auf jeden Fall, ja. Definitiv.
Und ist es so wild, wie man aus Filmen kennt, irgendwie so, dass die Leute da alle total so, yeah, endlich irgendwie so raus aus den Gewohnheiten?
Auf jeden Fall, wenn du das möchtest, so, dann kannst du das auf jeden Fall haben. Es gibt Party-Hostels, die sind wirklich darauf ausgelegt, dass diese jungen Backpacker, sag ich mal, ne, die halt jetzt das erste Mal weg von zu Hause sind, dann auch wirklich da auch richtig Spaß haben können und so. Aber das war nicht meine Intention. Ich meine, ich wollte jetzt da nicht irgendwie wild rumvögeln und so weiter, weil ich habe ja auch eine Freundin, also war das nicht meine Intention. Und da gibt es halt auch so chillige Hostels, wo auch vielleicht so ein paar etwas ältere Backpacker dann auch da sind, mit denen du dich halt einfach auch gechillt dann irgendwie an Lagerfeuer setzen kannst und halt einfach auch mal quatschen kannst.
Warst du glücklich mit der Wahl als Thailand jetzt als erstes Ziel? Weil es gilt ja auch so als Land für Asienreisende, um da ein bisschen reinzukommen in die Kultur, auch in den ganzen Backpacker-Kultur, weil es ja schon da sehr verbreitet ist, ausgebaut ist.
Ja, auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Es ist wirklich so für einen Einstieg und weil es ja auch mein erstes Backpackerland war, ich vorher auch noch nie irgendwie Erfahrungen mit Backpacking gemacht habe, so war das der beste Einstieg überhaupt, also definitiv. Ich hätte es mich jetzt nicht getraut, irgendwie das erste Land zum Beispiel Kolumbien zu wählen oder so. Das hätte mich wahrscheinlich maßlos überfordert, aber wie du schon angesprochen hast, in Thailand brauchst du dir absolut keine Sorgen machen. Du, in jedem Hostel werden dir irgendwelche Busfahrkarten angeboten, ja, wenn du dorthin willst, wenn du hierhin willst. Das ist kein Stress. Die buchen dir sogar Flugtickets, wenn du irgendwo ganz woanders in ein anderes Land möchtest. Die buchen Rundreisen, ja, und alles Mögliche.
Also ich merke schon, also Sprachbarrieren oder so gibt es da dann auch nicht.
Auf gar keinen Fall, okay. Nee. Die können da alle Englisch. Mhm. Und also Thailand ist da auf jeden Fall super open-minded, ja, und haben sich auf diesen Backpacker-Tourismus halt wunderbar drauf eingestellt. Aber auch auf Pauschaltourismus. Ist egal.
Wie darf man sich das denn vorstellen? Du gehst morgens raus, du weißt, du hast 2 Nächte gebucht im Hostel. Wie gestaltet man sich einen Tag? Läuft man los, so ein bisschen Pilger-Wallfahrtsmäßig und läuft mal dahin, wo es einen so hinträgt? Oder hat man dann schon gewisse Ziele, wo man sagt, ich will das sehen, ich will das sehen, ich will das sehen, und dann, keine Ahnung, setze ich mich in so einen Bus oder in so ein Rollertaxi und lasse mich irgendwie 50 Kilometer weiterfahren? Oder wie läuft das?
Also ich habe echt wirklich Glück gehabt und habe den Henrik getroffen aus Berlin. Der hat da in Thailand 2,5 Wochen Urlaub gemacht und wir haben uns sofort super gut verstanden. Und ich habe mir eigentlich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was ich in Bangkok eigentlich erleben möchte. Und wir sind dann einfach mal drauf los und haben halt mal die Khao San Road halt besucht. So, das ist diese berühmt-berüchtigte Partystraße. Dann haben wir einen K1 Fight Club besucht halt und haben uns irgendwie so einen VIP-Boxkampf halt angeschaut irgendwie. Dann sind wir am nächsten Tag, mit so einem Boot durch die Kanäle gefahren, haben die Innenstadt besucht, sind durch Shopping-Malls halt mal gelaufen und so weiter, weil wir halt einfach mal so ein bisschen was von Bangkok halt irgendwie erleben wollten.
Also das war doch erstmal so ein bisschen Touri-Programm, ja?
Ja, auf jeden Fall, klar, man muss ja auch erstmal so ein bisschen anfangen, sich reinfinden und so weiter, ne? Aber das ist schon, was willst du sonst anderes in so einer großen Stadt machen. Du hast halt keinen Local, ja, erstmal zur Hand, was natürlich der Oberknaller wäre, wenn du halt Leute kennen würdest, die halt schon irgendwie ein Jahr dort verbracht haben, hast du natürlich nicht, deswegen musst du dich halt so mit den Sachen aus dem Reiseführer halt irgendwie zufrieden geben, das ist ganz klar.
Wie lange bist du in Bangkok geblieben?
Aber ich war nicht lange in Bangkok, weil die Stadt mich ehrlich gesagt nicht so gereizt hat, ich war 3 Tage in Bangkok.
Okay, und von da aus ging es dann wohin weiter?
Der Henrik,
innerhalb von Thailand dann.
Genau, innerhalb von Thailand. Ich bin dann erstmal 3 Wochen in Thailand geblieben, weil mir das Land auch wirklich echt gut gefallen hat. Und wir sind dann auf die Insel, also der Henrik und ich, ich habe den dann einfach mitgenommen. So, der hat auch gemeint, so, hey, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Plan, was ich machen soll in Thailand. Er war auch total froh, dass er mich kennengelernt hat und so. Und dann sind wir halt los und sind dann auf die Insel Koh Chang gefahren.
Habe ich schon gehört, ja.
Ja, eine schöne Insel so. Natürlich auch für Pauschaltouristen sehr, 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 sehr cool. Es gibt viele Clubs da, aber halt auch so Hostels, wo du.
Also ich finde, wir sollten da unseren Logoreux-Studio aufbauen. Das hört sich gut an.
Auf Koh Chang? Ich war tatsächlich auf einem 50. Geburtstag von einem Bekannten eingeladen. Ja. Der hat so seine engsten Freunde, Verwandten und Bekannten dort eingeladen. Der hat ein ganzes Hotel da gemietet.
Auf Koh Chang.
Richtig. War mir allerdings nicht möglich, zu dem Zeitpunkt zu verreisen. Deswegen musste ich das leider absagen, was mich auch im Nachgang immer noch extrem traurig stimmt. Aber daher kenne ich halt eben Koh Chang.
Ja. Hat es gerade Logoreux, ne?
Die habe ich seit Geburt.
Ja. Nee, also Koh Chang ist eine herrliche Insel, also für den Einstieg auch, fürs Backpacken und so war das wirklich grandios. Und wir haben da wirklich eine schöne Unterkunft gefunden. Nichts Großes an Zimmer, das war ein Bett, ein Doppelbett für uns beide so. Wir haben uns dann halt auch die Kosten geteilt. Ich meine, klar, als Backpacker bist du natürlich auch darauf angewiesen, nicht so viel Geld auszugeben, weil du bist ja dann auch schon ein paar Monate unterwegs und so weiter.
Darf ich mal fragen, man rechnet sich ja sicherlich aus, okay, ich bleibe so und so lange da. Dementsprechend hat man ja irgendwo auch ein Budget. Gibt es da so, wo man sagt, okay, mit dem Budget planst du irgendwie so am unteren Limit, um auch möglichst das Ganze rauszuzögern? Also hattest du einen festen Zeitraum, wo du gesagt hast, ich bin in 8-9 Monaten wieder da? Oder dass du halt sagen konntest, okay, ich sag mal, was wirst du da brauchen mit viel Reisen und Flug? Ja, das wird ja schon ein recht hoher fünfstelliger Bereich sein, dass man dann sagt, okay, du hast am Tag 50 Euro zur Verfügung stehen, oder?
Ah, du, ich habe mir eigentlich so viel Geld angespart, dass ich eigentlich null budgetiert habe. So.
Okay. Gar nicht. Aber was würdest du so sagen für Leute, die sowas planen, was sie ungefähr also eine Hausnummer ungefähr mit Hostel, Verpflegung vor Ort, wenn die sagen, okay, ich hätte mal Bock irgendwie 4 Wochen nach Thailand oder so, was müssten die so einen Monat, was schätzt du ungefähr? Muss jetzt nicht genau, aber.
Ja. Man muss ganz ehrlich sagen, dass Thailand wirklich echt ziemlich preisgünstig ist. Die ganzen südostasiatischen Länder sind wirklich, was Essen, Unterkünfte, auch Alkohol angeht, wirklich sehr, sehr entspannt.
Ja.
Ich sag mal so, also wenn du ein 40er pro Tag zur Verfügung hast, kommst du echt gut damit aus.
Okay, also
aber unsere man Rente muss halt natürlich auch sagen, so klar, wenn du dir am Abend die Binsen vollhauen willst und richtig viel Alkohol trinken möchtest und so, dann bist du natürlich auch mehr los. Aber so für Unterkünfte nicht mehr wie 15 bis 20 Euro. Das ist sogar schon mittleres Preissegment, sage ich mal.
Okay, krass.
Ja. Und ein Essen, wenn du da in irgendeiner thailändischen Bude bist und dir ein Curry rauslässt, dann bist du da, dann kostet das mit einem Bierchen 3 Euro. Das war's.
Wow. Wie sah es denn so aus, verdauungstechnisch? Ja, ein wichtiges Thema, weil letzten Endes, ne, man kennt das ja so, keine Ahnung, der schon mal in der Türkei gewesen ist.
Wie reagiert der Körper?
Genau, wie reagiert denn der Körper? So, weil das sind ja auch Gewürze, ne, anderes Klima und so. Also ich denke mal, da braucht der menschliche Organismus ja schon eine Zeit lang, bist du so, damit, also wir wollen jetzt nicht über Konsistenzen oder sonst sowas sprechen, sondern es geht eigentlich wirklich darum, mal zu sagen, okay, hat man wirklich erstmal am Anfang irgendwie so ein bisschen körperliche Einschränkungen?
Fehlt einem das Gesundheitsamt?
Ey du, wenn ihr genug Alkohol trinkt, dann wird sowieso alles abgetötet.
Okay, okay. Das was wir hier auch schon machen, ja?
Ja, richtig. Nee, also ich muss für mich sagen, dass ich eigentlich in den 3 Monaten so gut wie gar keine Probleme hatte. Mhm. Hab mich natürlich am Anfang auch so ein bisschen zurückgehalten und hab mich an jeder Fressbude auf der Straße, die da mir entgegengekommen ist, halt auch irgendwie was gegessen habe. Das waren dann schon Restaurants, wo ich auch gesehen habe, okay, das sieht gut aus.
Da kommst du lebend auch wieder raus.
Genau, scheint mir ganz sauber zu sein da und so. Ich meine, im Endeffekt weißt du es nie. Am Ende von den 3 Monaten hatte ich dann in Myanmar Probleme. Einmal. Aber das war dann nach einem Tag, war das dann auch wieder vorbei.
Okay.
Jo. Aber damit musst du rechnen, klar. Auf jeden Fall. Das kann ich immer treffen.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir die Frage schon hatten. Wie lange warst du in Koh Chang?
War ich eine Woche.
Ah, okay. War das so die Durchschnittszeit, die du irgendwie da geblieben bist? Oder? Mhm.
Ja, muss man schon so sagen. Mhm. Wow. Also ich war nie länger an einem Ort wie eine Woche ungefähr, weil ich wollte ja auch so ein bisschen was sehen. Ich bin ja in komplett Südostasien rumgereist, außer jetzt Philippinen und Indonesien, sonst habe ich eigentlich fast jedes Land gesehen. Ich bin ja nach Thailand dann nach Kambodscha geflogen, von Kambodscha dann nach Vietnam, Vietnam nach Laos und von Laos dann nach Myanmar geflogen.
Okay. Jo. Was war denn auf deiner Südostasien-Tour sowas, wo du sagst, das hat mich extrem geprägt, so 2, 3 Sachen? Wo du sagst, okay, das werde ich immer damit verbinden, auch wenn es sicherlich dieses ganze Thema ist, mal eine Auszeit zu nehmen.
Auf jeden Fall die Zeit so mit dem Hendrik, so, das war eine coole Zeit. Wir haben auch viel coole Sachen erlebt, halt, auch mit anderen Backpackern zusammen. Da waren Abende dabei, die waren lustig ohne Ende. Aber was halt mich so auch geflasht hat, so von Eindrücken, was man so gesehen hat vielleicht auch, ne, wie solche Tempel oder sowas, da hat mich auf jeden Fall in Kambodscha, in Siem Reap, Angkor Wat sehr, sehr geflasht, muss ich sagen.
Okay, was hat dich daran so geflasht?
Also Angkor Wat, muss man dazu sagen, ist halt eine riesen Anlage mit Tempeln. Da haben damals die Hinduisten aus Indien haben überall Tempel aufgebaut und diese Tempelanlage existiert halt jetzt immer noch und man kann da hingehen und sich das alles anschauen und ich habe mir damals ein Fahrrad gemietet und habe mir die Tempelanlage mit dem Fahrrad angeschaut und habe somit auch so ein bisschen auch so das Flair in Siem Reap auch so mitbekommen, auf der Straße zu sein, halt mit den Menschen, die dort wohnen, halt auch einfach zusammen zu sein, mich mit denen zu unterhalten und so weiter. Und das war schon sehr cool, auf jeden Fall.
Also dieses Real Life.
Genau, dass du halt einfach nicht irgendwie dich in ein Taxi setzt halt und dahin düst und einfach deine Touri-Tour abklapperst, sondern dass du halt dich auch mit den Menschen dort einfach unterhältst. So, ich war in einem Kloster gewesen, habe mich da eine Stunde lang mit einem Mönch unterhalten. Die können auch alle wunderbar Englisch. Ja. Also die lernen das da in der Schule, in der Mönchschule. Und das ist halt cool. Und du hörst dann einfach auch mal die Probleme von denen halt an, ne? So was die bewegt und so, was die machen wollen.
Darf man mal fragen, was bewegt denn so ein Mönch?
Die wollen natürlich erstmal eine sehr gute Ausbildung genießen und halt dann im Ausland studieren. Die wollen ins Ausland und dort Fuß fassen und so viel Wissen abgreifen, was die Welt angeht, was die
Probleme angeht. Also das heißt, es ist gar nicht so, wie man sich das vorstellt, so ein Mönch, der da einmal ein Gelöbnis abgibt und dann auf ewig in so einem Kloster lebt. Also das ist ja so diese Vorstellung, die man hat. Man kennt ja auch aus verschiedenen TV-Dokumentationen. Also nochmal, ich bin ja Pauschaltourist. ich kenne Clubanlage und den Clubtanz morgens. Und gucke ansonsten Dokumentationen darüber und ich sehe dann irgendwie Mönche in orangenen Gewändern von Kindesbeinen an auf Funktion gedrillt und habe immer das Gefühl, die werden ein Leben lang dort drinnen bleiben. Und das ist gar nicht so.
Ja doch, gibt's auch natürlich, aber in erster Linie ist es halt eine Chance für Kinder, die aus wirklich sehr armen Verhältnissen kommen, dort erstmal eine Ausbildung zu bekommen.
Ja, okay, das ist also ganz, die kümmern sich dann auch wirklich um die schulische Ausbildung, die Mönche da, der Kinder und nehmen die dann auf ins Kloster und dann leben die da, arbeiten, lernen.
Okay. Genau, auch unter einem bestimmten Drill, auf jeden Fall, aber ich meine, jeder Mönch hat natürlich auch seine Träume halt und die sind dann in starken Kontakt auch mit den Touristen und so weiter und wollen sich natürlich auch so als Stadtführer zum Beispiel halt auch anbieten und so weiter, dass die dich halt rumführen, dass sie dich in die Kultur von den Ländern halt auch so ein bisschen einweisen und so, ne? Das hast du ja sonst so als Pauschaltourist nicht. Du bist dann in einer Hotelanlage so, sitzt am Pool, machst dann hier so eine Touri-Attraktion, fährst da mit einem Tuk-Tuk hin und hier und dort, aber so richtig in Kontakt bist du halt mit den Menschen nicht und das ist halt so beim Backpacking und wenn du so ein bisschen auch open-minded bist, dann natürlich auch so dein Vorteil halt, ne? Den du dann rausziehen kannst.
Hattest du denn auch mal irgendwie die Situation, dass du so ein bisschen in die Bedrohung gekommen bist, keinen Schlafplatz zu finden?
Überhaupt nicht. Gibt's nicht. Du findest immer einen. Du findest immer einen. Das ist absolut, also nee.
Also es gibt so viele Hostels und Guesthouses und so.
Es ist ein riesen Angebot dort und manchmal, ich war auch, bin immer die sichere Nummer gefahren und habe dann in meinem Handy geschaut, okay, welche Hostels, wenn ich jetzt dort und dorthin fahre, sind denn noch frei und so weiter. Und klar, wenn du so einen gewissen Anspruch hast, auch wenn du Backpacker bist, ich möchte jetzt nicht unbedingt in ein Partyhostel, weil auch mal irgendwie, keine Ahnung, 6, 7, 8 Stunden schlafen möchte.
Echt?
Oh. Ja, weil sowas ja auch anstrengend ist, wenn du rumreist mit dem Rucksack. Ja, ne? Nee, dass du dann dir auch wirklich Hostels aussuchen kannst, ne? Nach Preislage, nach Thema und so weiter und so fort.
Hast du bestimmte Apps oder sowas benutzt?
Ich habe gewusst, dass er das fragt. Ja, unser Technikdoktor, unser Dr. Google. So, welche App benutzt du dafür?
Wo sucht man nach diesen Informationen? Ja, also gibst du das irgendwie?
Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, da gibt es eine wirklich sehr, sehr gute App für Backpacker, die heißt Hostel World. Ja, und da findest du wirklich alle möglichen Hostels wirklich in allen Herrenländern.
Also sowas wie Yelp und TripAdvisor für die Hostel-Szene.
Lernt man das dann auch unterwegs oder sind das auch so Sachen, bereitet man sich mit solchen Apps auch darauf vor?
Man informiert sich auf jeden Fall im Vorfeld schon mal, so, okay, was sind jetzt die Portale für Backpacker, wo du halt wirklich dann auch sowas buchen kannst. Ne? Gut ist halt auch die Seite Agoda, da kannst du auch alles buchen, Hostels, Hotels, Apartments und so weiter und so fort. TripAdvisor natürlich auch, ne? Wenn du in einer größeren Stadt bist und mal in ein anderes Restaurant gehen möchtest und du nicht weißt, wie es bewertet ist, dann hilft dir diese App natürlich auch weiter. Ja, und das war's eigentlich schon. Und eine wirklich sehr, sehr hilfreiche App, die kein Backpacker missen darf, ist die App Maps.me. Das ist eine Offline-Map-Karte. Und wenn du halt mal kein Internet hast, beziehungsweise kein Internet, kein Wi-Fi hast, kein 3G, kein 4G, kein LTE, hilft dir diese App wirklich sehr gut weiter, weil es ist eine Offline-App, du ladst die Daten vorher runter, online und wenn du dann unterwegs bist, hilft dir das GPS halt weiter und du kannst überall durchnavigieren.
Krass, okay.
Wie hast du das gehandelt? Hast du das mit deinem ganz normalen Handyvertrag gemacht oder hast du dir vor Ort immer Karten oder so geholt oder hast du einfach dann über
Free-Wi-Fi? Das Coole ist, genau, du sprichst es gerade an, dieses Free-Wi-Fi. Das ist wirklich in allen Herrenländern in Südostasien. Okay. Das ist wirklich so geil gemacht, dass du, egal wo du reinläufst, ob es ein Restaurant ist oder ein Hostel oder whatever, ein Supermarkt, du hast überall Free Wi-Fi. Das kann sich ein Deutscher gar nicht vorstellen. Hier in Deutschland gibt es sowas gar nicht. Du musst immer so einen beschissenen Code eingeben, egal wo du bist. Ja. Dort fragst du einfach das Passwort an, du loggst dich ein und hast dann Wi-Fi.
An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Gruß an unsere aktuelle Bundesregierung. Ja.
Dorothee Bär, auch aus dem Franken.
Genau, also wenn du wieder zurück im Frankenländle bist, dann suchst du die Dorothee mal, auch wenn sie vielleicht mehr in Berlin unterwegs ist, dann sagst du immer, du, hör mal, denk dran, Digitalisierung, Mäusin, ja, wir brauchen mehr Internet.
Richtig. Ja, definitiv, das geht gar nicht in Deutschland. Also,
hast du eigentlich auch noch Kontakt mit Leuten, die du auf der Reise kennengelernt hast?
Also wir haben den Namen Hendrik ja schon ein paar Mal gehört.
Genau, also mit dem Hendrik auf jeden Fall. Den habe ich jetzt auch dann letztes Jahr noch besucht, als ich auf dem Weg war nach Skandinavien mit meinem Campervan.
Aber das war ja dann noch relativ kurz danach, würde ich jetzt sagen.
Ja, genau. Also Hendrik ist dann abgereist. Mit dem war ich bis Anfang Dezember unterwegs. Also meine Tour fing ja an Ende November 2016, genau. Und der ist dann halt nach 2,5 Wochen, wie gesagt, ist er dann wieder nach Hause geflogen. Und ja, den habe ich dann halt, wie gesagt, im Sommer dann 2017 wieder besucht. Und das war super, klar, auf jeden Fall. Top.
So, jetzt hast du Südostasien hinter dir gelassen. Wie ging es da weiter? Also, oder noch eine andere Frage. Klar, Smartphone und so weiter. Mit deiner Freundin viel getextet oder gevideochattet? Oder wie hält man eine Beziehung am Leben?
Ja, und das Coole war, wo war die überhaupt? War die zu Hause? Oder?
Nee, meine Freundin war in Chile.
Nein!
Unterwegs.
Oh, doch! Nein.
Nee, die hat natürlich auch gesagt, so, wenn du jetzt dann unterwegs bist, so, dann möchte ich nicht zu Hause sitzen und
nicht
auf
das
dich
Mutterchen
warten.
Spielen.
Genau, oder? Ja, und die Wohnung sauber halten und so weiter und so fort. Das wollte sie dann natürlich auch nicht. Sie wollte auch was erleben, natürlich. Und sie war dann auf ein halbes Jahr Au-pair in Chile bei einer Familie.
Ja, okay.
Aber wer hat denn dann die Wohnung sauber gehalten bei euch?
Ja. Wir hatten dann einen Untermieter tatsächlich für ein paar Monate und da haben wir wirklich echt Glück gehabt, weil wir jetzt auch nicht jeden in unsere Wohnung reinlassen wollten, weil ja auch alles Mögliche an unser Zeug halt auch in der Wohnung war. Wir wollten halt
persönlichen Gegenstände.
Genau. So. Da hatten wir jetzt auch keine Muße, das alles noch irgendwie rauszubringen und irgendwo einzuschließen und so weiter. Und da haben wir halt über Freunde ein Pärchen kennengelernt und die hatten auch gerade ein Kind gehabt und wollten von zu Hause mal raus. Die hatten so ein bisschen Probleme, weil die sich ein Haus bauen wollten. Das hat alles nicht so geklappt, wie die sich das vorgestellt haben. Und die wollten einfach mal von zu Hause weg. Weil die mussten dann deswegen, weil das mit dem Bauvorhaben alles nicht so funktioniert hat, mussten die wieder bei ihren Eltern einziehen. Und die hatten dann halt wirklich diese Chance ergriffen, einfach mal für ein paar Monate nochmal irgendwie wegzukommen und dann bei uns in die Wohnung einzuziehen.
Ja, cool.
Sehr geil. Okay, also das heißt, deine Freundin war in Chile?
Ja.
Und habt ihr euch denn auch mal zwischendurch irgendwie gesehen, dass man so einen Sidestep macht oder wie lief das ab?
Also gesehen, so haben wir uns gar nicht. Über FaceTime auf jeden Fall, klar. Mit Skype und so weiter. Wenn halt FaceTime nicht mal so gut funktioniert hat, so, dann hat man auch die Möglichkeit gehabt, natürlich auch zu skypen, was dann auch ein bisschen besser lief. Manchmal war die Internet-Connection halt nicht so gut, je nachdem, wo du warst. Ja. Also tendenziell war es halt, wenn ich auf Inseln war die Verbindung nicht so gut. Auf dem Festland war die Verbindung viel, viel besser. Da konnte man auf jeden Fall skypen und auch FaceTime. Sonst halt mit WhatsApp.
Hattest du auch keine Probleme irgendwie in Vietnam oder so? Weil das ist ja kommunistisch. Da war alles
überhaupt
frei?
Nicht. Okay. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Vietnam hatte von allen südostasiatischen Ländern das beste Internet.
Wow, okay.
Überall LTE.
Okay, warum hat die DDR das damals nicht hinbekommen?
Es gab ja noch kein Internet. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ja, aber ich meine, der Vietnam, der öffnet sich natürlich auch, ne? Genau wie die Chinesen, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Dieses Sozialistische ist ja auch nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so
krass. Die Wirtschaft hat sich ja auch geöffnet.
Auf jeden Fall. Also wenn du diese Megastädte siehst, Hanoi oder Ho Chi Minh City, dann denkst du da auch ganz anders über diese Städte. Es ist einfach, es ist kein, ich meine, klar, die sind auch, muss man dazu sagen, nicht buddhistisch. Die meisten von den Vietnamesen sind überhaupt nicht gläubig, so wie im Sozialismus es auch früher war und jetzt auch immer noch ist, sage ich mal. Aber trotzdem, keine Ahnung, sind die wirklich alle super nett da. Kein Thema.
Wie sind die denn gegenüber Amerikanern eingestellt?
Ja,
Trauen sich da welche überhaupt hin aus den USA?
Ja, es waren viele aus den USA, ja, okay. Da, natürlich, weil die das ja auch alles sehen wollten. Es sind ja auch viele Amerikaner, die wahrscheinlich auch so aus Familien stammen, halt, die damals gegen den Krieg waren. Mhm. Gab es ja auch einen Haufen. Ja. So, die 70er-Bewegung, die Hippie-Bewegung, da gab es ja, ja Millionen von Leuten, die einfach gegen den Krieg waren. Mhm. Und es hat sich ja immer weiter herauskristallisiert, dass das einfach ein totaler Nonsens ist, so was die Amerikaner da gegen die Vietnamesen da anstellen. Ne? Ja. Und das haben viele, viele Amerikaner auch begriffen und wollten halt dann auch mal die andere Seite sehen. Mhm. Die haben ja, klar, die Amerikaner, die manipulieren natürlich auch kräftig mit ihren ganzen Filmen und so weiter. Ne? Auch wir aus Deutschland sehen ja eigentlich nur die amerikanische Sicht.
Ja, klar. Und wir sehen nur das, was wir sehen dürfen und sollen. Ne?
Genau. Ja. Und als ich da in Vietnam war, habe ich natürlich auch mal so ein Kriegsmuseum von den Vietnamesen besucht. Mhm. So. Und die haben halt auch mal geschildert, was die Amerikaner alles verbrochen haben. Ne?
Okay.
Das war ja ganz, ganz übel. Die haben ja nicht nur Vietnam bombardiert, sondern die haben ja auch Laos und Kambodscha bombardiert. Ja, okay. Das waren eigentlich liberale Staaten, die sich gar nicht einmischen wollten. Ja. Nur da, weil der Ho Chi Minh-Pfad, wo der Norden den Süden halt, die Guerillakämpfer über diesen Pfad haben sie die versorgt. Mhm. Und die Amerikaner wussten das natürlich. Und der Pfad ging halt auch durch Laos und Kambodscha. Und weil die Amerikaner das wussten, haben sie halt auch gleichzeitig noch Kambodscha und Laos bombardiert. Ja. Und Laos hat mehr Bomben abbekommen, als im Zweiten Weltkrieg überhaupt jemals geworfen wurden.
Ach, Wahnsinn.
Ja. Ja, das kriegst du da halt einfach alles mal mit. Ne? Das steht in keinem verfickten Geschichtsbuch drin. So.
War ja auch, glaube ich, das Thema damals, dieses Agent Orange, was ja auch die Amerikaner damals eingesetzt haben.
Richtig.
Hat ja auch Vietnam damals schwer getroffen.
Definitiv, ja. Ja.
So, das heißt, Südostasien war dann irgendwann hinter dir. Wo ging es dann hin?
Dann erstmal nach Hause, weil ich brauchte dann auch mal noch so von der Auszeit eine Auszeit. Mhm.
Ja,
es ist kaum zu glauben. Es ist kaum zu glauben. Nee, ich bin dann erstmal zu meinem Kumpel nach Amsterdam, ne, und habe dann erstmal so ein bisschen entspannt in Amsterdam. Und der freut sich natürlich auch immer, wenn er mich sieht und so weiter. Und dann bin ich dann nach Hause und meine Kumpels von zu Hause, die haben auch einen Snowboard-Trip geplant. Mhm. Und dann bin ich mit denen erstmal dann noch nach Österreich snowboarden.
Sehr geil.
Ja, ja. Und wollte mich dann eigentlich auch noch mal so ein bisschen meiner Leidenschaft zur Musik auch widmen. Mhm. Weil das natürlich in den 3 Monaten, wo ich in Südostasien war, viel zu kurz gekommen ist. Okay. Klar hört man da Musik auch übers Internet und so weiter. Aber dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen selber auch Musik produziere und so weiter, wollte ich mich halt einfach in den paar Wochen, die mir dann in Deutschland noch geblieben sind, auch der Musik halt einfach widmen.
Wie lange warst du dann in Deutschland?
Dann nochmal 5 Wochen.
Okay.
Jo.
Und dann hast du deinen Rucksack wieder gepackt und dann ging es weiter.
Richtig, genau.
Wohin ging es dann?
Also das halbe Jahr von meiner Freundin war ja dann auch vorbei, Anfang April. Und wir haben dann fest ausgemacht, dass wenn das alles halten sollte, so dann hole ich sie in Chile ab, in Santiago de Chile.
Oh.
Genau. Und dann haben wir uns dann nach einem halben Jahr das erste Mal wieder getroffen, so am Flughafen. Und es war alles gut, wirklich. Es ist
wie war
super
das Gefühl?
Gelaufen.
Also man sieht sich ein halbes Jahr nicht. Ja. Ist es dann so, wie man begegnet einem guten Freund nach langer Zeit wieder, wo man sagt so, alles klar, das ist wirklich Freundschaft, so man knüpft da an, wo man beim letzten Mal aufgehört hat? Oder ist es wirklich so, man verliebt sich sofort wieder neu?
Ja, geile Frage, ey. Das ist schwierig zu beschreiben, auf jeden Fall. Also, ich wusste halt, ich war immer noch total verliebt in meine Freundin, ne? Ist ganz klar so. Aber du hast sie, wie du schon ansprichst, du hast sie halt jetzt ein halbes Jahr lang nicht gesehen und du machst dir natürlich auch Gedanken, so wie wird das alles, wenn du dich das erste Mal wieder am Flughafen siehst, ne? Aber es war alles gut, wir beide waren total relaxed. Die ersten paar Stunden war es, hat sie auch selber gesagt, war es so ein bisschen komisch, ne? Weird halt.
Hast du ein bisschen
so
gefremdet?
Ja, es ist halt so, weiß ich nicht, keine Ahnung, man muss sich halt auch einfach mal wieder so ein bisschen drauf einlassen und so weiter. Aber ey, ich sag euch eins, nach 3-4 Stunden war es wieder wie vorher. Und
die
ich glaube, das macht sie auch aus.
Geil.
Ja.
Cool.
Ja.
Und dann seid ihr noch ein bisschen durch Chile gereist oder seid ihr dann, weil du gesagt hast, ich hole sie ab? Was habt ihr dann gemacht?
Also ja, erste Frage, wo wart ihr dann in Chile? Weil sie war ja dann wahrscheinlich bei ihrer Gastfamilie.
Richtig, ja.
Wo seid ihr denn untergekommen? Also sie konnte ja wahrscheinlich da gar nicht mehr bleiben oder
sie haben das so, sie haben das so abgetimt, genau, dass sie dann ihren letzten Tag hatte und am nächsten Tag haben wir uns dann am Flughafen getroffen. So. Sie ist dann direkt von ihrer Unterkunft, wo sie ein halbes Jahr Au-pair war, ist sie dann zum Flughafen, hat mich abgeholt und dann sind wir in der Airbnb Butze, und die wir uns halt dann gemietet haben für eine Woche.
Rooftop mit Swimmingpool.
Nee, nicht ganz so geil, weil als Backpacker, wie gesagt, musst du ja schon so ein bisschen dein Geld zusammenhalten. Aber nee, wir hatten eine schöne Bude mitten in Santiago de Chile, in einem ziemlich coolen District auch. Und da haben wir uns dann für 6 Tage, glaube ich, haben uns da eingemietet und haben dann erstmal. Egal. Ja.
Was das so macht, wenn man sich ein halbes Jahr halt nicht gesehen hat.
Ja, richtig.
So, die einzige Sonne, die gesehen hat, war beim Durchlüften. Okay. haben wir alle verstanden.
Nee, aber war schön. Sie hat mir dann, ich meine, sie war jetzt ein halbes Jahr dann in Santiago de Chile und kannte sich natürlich auch dementsprechend gut aus in der Stadt. So, und dann hat sie mir natürlich auch erstmal so ein bisschen die City halt gezeigt. Ne?
Und die das Apotheke ist das, gezeigt, wo du auch Bepanthen bekommst.
Ja, dann. Genau. Ja. Ja,
richtig. Für die offenen Wunden untenrum. Ja, herrlich.
Oh, herrlich. Nee, natürlich, das, was ich vorher auch angesprochen habe, wenn du ein Local hast, so, ne, in Anführungszeichen, ist das halt alles viel, viel geiler. Die wissen, sie wusste halt, wo es einen geilen Kaffee gibt, so, welche Spots man sich ansehen sollte, welche Clubs halt cool sind und so weiter.
Wie groß war die Stadt?
Santiago de Chile hat, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube so 5-6 Millionen Einwohner.
Wow. Ja,
okay.
Ja, also schon.
Das ist schon krass.
Aber nichts gegen südostasiatische Städte. Also ich glaube, Ho Chi Minh City hatte irgendwie 12 Millionen Einwohner oder
so. Ja gut, da tammelst du dich ja gefühlt nur noch tot.
Ja, richtig, ja.
Wie lange war der da?
In Santiago de Chile?
Nee, insgesamt so. Wie lange ging euer Trip? War der nur in Chile?
Nee, wir waren tatsächlich nach Chile dann noch in Bolivien. Nach Bolivien sind wir nach Peru. Und nach Peru sind wir nach Kolumbien.
Wow.
Genau.
Auf den Spuren des Pablo Escobar.
Ja. Ich wollte gerade sagen, auf den Spuren der Inkas, aber.
Okay. Hey, du hast völlig recht.
Entschuldigung.
Ja. Du hast völlig recht. Das war alles früher Inka-Gebiet. Richtig, ja. Ja, genau.
Also, ihr wart auch, wie heißt er nochmal, die Wolkenstadt?
Machu Picchu.
Ja, auf dem Machu Picchu.
Genau. Ja, genau.
Was hattet ihr also einen ganz besonderen Moment, ihr zwei, außer euer Wiedersehen, wo ihr wirklich gesagt habt, so wow, das ist unser gemeinsamer Trip gewesen? Also ich bin so ein Typ, so ich mag so Erinnerungen, weißt du? So was erinnert dich ganz besonders an? So ihr sitzt abends so irgendwie auf der Couch oder irgendwie auf der Terrasse, so Bierchen in der Hand, ganz lässig, raucht eine, sowas.
Den chilenischen Rotwein.
Du Schatz, weißt du noch, damals in Kolumbien, als wir das Coca, keine Ahnung,
nein. Von deinem Bauchnabel runtergeschnupft haben.
Also erstmal, klar, auf jeden Fall, da gibt es einen Haufen Sachen, also wirklich. Ich bin da nicht so einer, der sich dann irgendwie auf eine einzige Sache beschränkt oder auf 2 oder 3.
Was fällt spontan ein?
Also spontan war, also wirklich gefallen hat uns dieser ruhige Ort in Kolumbien, Salento. Das ist ein Kaffeeanbaugebiet im Kaffeedreieck. Wie ihr wisst, ist Kolumbien halt auch so Kaffeeexporteur. Fast Nummer 2 oder was auf der ganzen Welt. Und da waren wir auf so einer Hacienda und haben uns da ein Zimmer gemietet und so und haben halt einfach mal Ruhe gehabt und haben dort entspannt, haben dort eine Kaffeeplantage besucht, haben danach noch irgendwie einen Spaziergang gemacht durch die Kaffeeplantage. Also sowas halt zum Beispiel. Ne?
Ja, sehr geil.
Ja. Also so an sowas erinnern wir uns sehr, sehr gern zurück. So.
Ja. Ja, cool.
Ja. Und was halt auch noch wichtig war, was man im Nachhinein auch gemacht haben, wir beide, ich hatte eine Actioncam dabei und habe immer so ein bisschen auch gefilmt, wenn wir unterwegs waren.
Ja.
Und im Nachgang haben wir die ganzen Videos, die ich da gemacht habe, auch gefiltert, sortiert und haben daraus unseren eigenen Film zusammengeschnitten.
Ja, sehr geil. Cool.
Ja. Ja. So als Erinnerung halt, ne?
Ja.
Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool geworden, muss ich sagen.
Ja,
ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Besser als einfach nur Bilder stumpf hintereinander sich anzugucken.
Oder richtig,
ja. Aber du hast vorhin noch was gesagt, dass nach dieser ganzen Nummer noch was kam.
Ja, richtig.
Also ich habe irgendwas von Camper gehört und irgendwo ab in den Norden.
Aber was ich noch kurz fragen wollte, ist es, war es entspannter, alleine zu reisen oder warst du froh, dass ihr dann zu zweit wart in Südamerika?
Oh, ich habe das beides genossen. Das dann, ja? Ich habe das also wirklich beides genossen. So. Das war, natürlich habe ich sie vermisst, ohne Ende, aber du lernst da, was halt auch meine Intention war, halt auch Leute kennenzulernen, ne? Aus verschiedenen Ländern. So. Und halt mich mit denen zu unterhalten. So. Was bedrückt euch? Was habt ihr oder was findet ihr cool an euren Ländern? So einfach halt ganz normale, simple Gespräche zu führen. Weil ich denke, jedes Land hat so seine Problemchen und so. Und ich habe die verschiedensten Leute kennengelernt. Das war cool. Das habe ich mit Eva auch. Aber ich hatte eine großartige Zeit mit ihr zusammen. Was halt so, was der Fall ist, einfach wenn du als Pärchen zusammen auftrittst und in ein Hostel reingehst, so, du wirst als Pärchen wahrgenommen.
Ist das von den Leuten dann so eine gewisse Distanz oder so, dass man sagt, genau, oh, die sind ja zu zweit, lass mal die in ihrer Zweisamkeit alleine. So.
Richtig.
Okay. Ja. Krass,
so was baut sich auf. Außer es ist noch ein anderes Pärchen da, so, dann kommt man super gut ins Gespräch. Und das war dann auch der Fall. Und das war eine ganz andere Richtung. So. Okay. Weißt du, du hast dich dann halt viel so auch mit Pärchen unterhalten und so weiter aus allen Herren Ländern. Wir haben Pärchen aus Frankreich kennengelernt, aus Holland, keine Ahnung, aus Amerika und so weiter. Und da hat man dann zusammen halt Zeit verbracht. Was halt auch Quality Time ist, auf jeden Fall. Aber halt dann doch irgendwo auch in eine andere Richtung geht, so sag ich mal. Kennt ihr ja selber, wenn ihr mit euren Homies unterwegs seid, so werden auch ganz andere Themen angesprochen, als wenn ihr einen Pärchenabend macht.
Definitiv,
würde ich nicht sagen. Nein.
Du Schwartlappen, ey. Ja, also, wir kommen noch drauf zurück. Ihr seid irgendwann wieder zurück nach Hause gekommen und habt gemerkt, boah, das ist es immer noch nicht. Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise. Wir haben da so noch ein Eckchen von dieser Welt ausgelassen.
Ich möchte einmal noch durch Bayern reisen oder so.
Ja, das sind ja auch ferne Länder.
Das machen wir.
Ja, also ich werde an dieser Stelle
Freistaat.
Also ich muss dazu sagen, es gibt tatsächlich Leute, die uns geschrieben haben, die gesagt haben so, warum stichelt ihr immer gegen die Bayern? Ach. So, wir meinen das ja überhaupt gar nicht so. Es kommt immer nur so ein bisschen drüber. Aber ihr bietet uns halt echt viel Angriffsfläche.
Ist tatsächlich so.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir mögen jeden Einzelnen. Und das ist doch scheißegal, wo irgendjemand herkommt oder wie er aussieht. Ja. Das ist uns so furchtsegal. Also wir lieben euch wirklich alle. Jeden Einzelnen.
Das ist aber schön zu wissen.
Ja.
Nee, was war jetzt nochmal die Frage?
Also ihr seid nach Hause gekommen, habe ich gedacht, boah, nee, irgendwie, das ist noch nicht richtig. Irgendwas haben wir noch ausgelassen.
Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, nach den 3 Monaten war ja viel los und wir sind viel rumgereist und so weiter. Das war dann auch wirklich so die Obergrenze, wo wir gesagt haben, okay, das reicht jetzt auch. Und außerdem hat ein Kumpel von mir noch geheiratet und wir wollten unbedingt auf diese Hochzeit unterwegs sein. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fliegen nach Hause. Den Trip nach Skandinavien habe ich dann wieder alleine gemacht, also ohne sie. Ja. Okay. Weil sie dann auch wieder angefangen hat zu arbeiten. Ja. Okay. Sie hat sich dann wieder einen Job gesucht, weil sie auch unbedingt wieder arbeiten wollte, sage ich mal. Sie war dann schon irgendwie fast 10 Monate oder 11 Monate war sie dann unterwegs, das ist eine halbe Jahr, halt in Santiago de Chile, das Vierteljahr mit mir dann noch unterwegs gewesen. Und dann hat noch 2, 1, 2 Monate Auszeit und so weiter und dann wollte sie auch wieder das Arbeiten anfangen.
Okay. Jo.
Und deswegen bin ich dann in Skandinavien alleine unterwegs gewesen, ja.
Okay, das heißt, in Summe, was hattest du denn da bei deinem Arbeitgeber angegeben, wie lange du nicht da bist?
Ja, eigentlich wollte ich ja 12 Monate wegbleiben, aber wir haben uns dann auf 10 Monate geeinigt. Das war so ein bisschen so ein,
kein ganzes Jahr, aber
okay. Also 8 Monate hast du Südostasien plus deine südamerikanische Tour gemacht.
Und auch Skandinavien noch mit einberechnet, genau.
Ah, okay,
jo. Alles klar. Und zwischen Skandinavien und auch Südamerika waren halt nochmal so 1 Monat dazwischen.
Und wie kamst du auf die Idee, nach Skandinavien mit dem Campervan zu fahren? Also
ja,
was hast du denn für einen Campervan? Das interessiert mich natürlich auch immer.
Das war da so eine alte Kiste, die habe ich mir von Kumpels ausgeliehen.
Die hat ja auch einen Spitznamen.
Ja, genau. Der Spitzname ist Bertha. Ja.
Geil.
Das war ein Mercedes gewesen. Ich wusste das auch nicht, dass damals die Bertha tatsächlich den Herrn Benz, glaube ich, unterstützt hat finanziell, damals seinen ersten Wagen auf die Straße zu bringen.
Benz.
Genau, die Bertha Benz, ja. Und ich glaube, daher hat die den Namen. Das war so ein alter Mercedes-Bus 200, ja, mit 70 PS oder was, oder 80 PS so. Und mit dem Ding bin ich dann hochgegurkt nach Stockholm. So.
Ja. Wahnsinn.
Hat lang gedauert.
Was hast du denn da so?
2 Monate hast du gebraucht, ne?
Angekommen, scheiße, ich lasse den stehen, verkauf den, zahl die aus.
Mit dem Zug zurück.
Ja, wir hatten wirklich auch unterwegs technische Probleme, sag ich mal. Da ist einmal die Hydraulikpumpe für das Schaltgetriebe kaputt gegangen. Lichtschalter war kaputt. Weißt du, in Skandinavien brauchst du einen Lichtschalter.
Ja.
Und ausgerechnet der verfickte Lichtschalter ist kaputt gegangen. Ja?
Da musst warst du denn alleine unterwegs oder halt mit Kumpels?
Also ich habe dann erstmal den Henrik in Berlin besucht. Dann habe ich ein verlängertes Wochenende bei dem verbracht, so in Berlin. Weil der hat mir erzählt, der wohnt in Friedrichshain. Und das ist ja schon ein ziemlich klasse Stadtteil, so was er gesagt hat. Und muss ich auch sagen, hat mir echt gut gefallen. Er hat halt auch viele, ich habe seine ganzen Kumpels kennengelernt. Das war wirklich eine grandiose Zeit. Die Berliner sind wirklich so herzlich.
Schön im Berghain abgeschmiert.
Nee, wir haben ein Open Air besucht zu dem Wochenende. War ein cooles Open Air.
Aber siehst du, ich sag's immer wieder, die Berliner kommen uns am nächsten. Er sagt direkt so, ah, richtig. Berlin war
ja,
geil.
Ja, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Also die sind wirklich so, so offen, genau wie die Kölner. Also, ja. Auf jeden Fall.
Rausgerotzt ja. Ehrlich, finde ich immer.
Richtig.
So.
Das, ja. Ja. Nee, da haben wir wirklich...
Es kütt wird kütt. Ja.
Es ist, wie es ist.
Es hätte noch immer Jungs.
Ja, komm, in dem Sinne nochmal ein Schub. Kölsch, ja. Mm.
Cheers.
Prost, meine Lieben.
Prost. Ja, und dann bin ich weiter an die Ostsee gefahren. Hab dann meine Oma noch besucht, weil ich meine sehr, sehr gute Beziehung zu meiner Oma habe. Mhm. Wollte die auf jeden Fall nochmal besuchen. Das stand noch offen. So, das habe ich dann einfach damit verbunden und habe eine schöne Zeit dann noch an der Ostsee verbracht. Mit meinem Camper. Ja, und dann bin ich weiter nach Dänemark gefahren und habe mich in Kopenhagen mit meinem Bruder getroffen, mit meinem Zwillingsbruder.
Ah, okay.
Jo.
Krass.
Und dann haben wir eine wirklich sehr, sehr coole Zeit in Kopenhagen noch verbracht dort und sind dann eigentlich die nächsten Wochen zusammengereist, so durch Schweden. Und das war wirklich eine coole Erfahrung, auch mit meinem Bruder mal nochmal so einen etwas längeren Urlaub zu verbringen.
Ja.
Ne? Ja, war auf jeden Fall cool.
Wahrscheinlich waren die Reisevorbereitungen nach Skandinavien jetzt auch nicht so umfangreich wie jetzt nach Südostasien oder Lateinamerika, oder?
Eher im Gegenteil, muss ich ganz ehrlich echt? Sagen. Ja, weil ich habe ja diesen Campervan gehabt und da musste noch ein bisschen was getan werden. So.
Ah, okay.
Der war noch nicht ganz so flott und ich musste noch so einen Hydrauliktisch dann einbauen. Ja. Die Sitzbank musste ich noch ein bisschen herrichten und so weiter. Mhm. Die Jungs haben halt gesagt, von denen ich mir den ausgeliehen habe, so, okay, du kannst den haben. Wir möchten auch gar kein Geld dafür haben, aber es gäbe halt hier noch so 1, 2, 3, 4 Sachen zu erledigen. So. Wenn du das machst, so, dann kannst du die Karre schnappen und bist dann einfach mal weg.
Cool.
Ja,
cool. So, rückblickend betrachtet, ne? Du warst Ende November 2016 bist du los.
Richtig.
Kamst also dementsprechend irgendwo September 17 wieder zurück.
Hm.
Ist natürlich ein langer Zeitraum, wo man so aus seinem gewohnten Umfeld raus ist. Aus den Gewohnheiten, aus, sag ich mal, auch dem, man muss wirklich sagen, so dem Luxus, in dem man ja eigentlich schwelgt, im Vergleich zu dem, was du auf deinem Backpacker-Urlaub erlebt hast. Würdest du sagen, dass du seitdem bescheidener und genügsamer geworden bist?
Auf jeden Fall.
Okay, woran merkst du das?
So ganz banale Sachen, wenn du in der Dusche stehst.
Das ist wahrscheinlich schon Luxus dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also manchmal
fließend warmes Wasser.
Richtig, also fließend warmes Wasser war nicht immer gegeben. So. Weißt du, du hast dann halt mitten in Peru halt irgendwie, keine Ahnung, bei, was weiß ich, 5 Grad Außentemperatur, weil ja doch manche Stellen in Peru halt ziemlich hoch gelegen sind oder auch in Bolivien, hast halt nicht immer, hast halt wirklich sehr, 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 sehr niedrige Temperaturen. Und wenn du da mal so in so einem Hostel dann bist, so, dann ist halt warmes Wasser nicht garantiert. Auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Und halt auch so mit, also generell warmes Wasser, ja, es ist wirklich, da können wir uns glücklich schätzen, dass wir alle warmes Wasser haben, das ist der Wahnsinn. Mhm. Ja. Und man betrachtet das Ganze dann auch so ganz anders und duscht auch nicht mehr so lange, weißt du, weil Wasser ist ja auch ein kostbares Gut.
Mhm. Absolut.
Und so
also ein bisschen demütiger.
Auf jeden Fall. Okay. Was ich auch so ernährungsbedingt bin ich auch so ein bisschen umgestiegen. Viele Sachen exportieren oder importieren wir ja aus fernen Ländern. So.
Ja.
Es ist nicht immer gut, weil klar sichert man dann in den Ländern auch die Arbeitsplätze und so weiter und so fort, aber man kriegt halt auch schnell mit, dass halt dieses Zeug halt auch irgendwie auf dem Schiff oder was nach Deutschland importiert werden muss und dass da halt wirklich super viel Rohstoffe halt verbrannt werden.
Deswegen hast du auch heute jetzt da keine Avocados gegessen.
Richtig, ja, ganz bewusst. Okay.
Krass.
Es ist halt so ein Hipster-Essen so, ja, alle wollen Avocado fressen so und stopfen das in sich hinein.
Sind aber auch lecker.
Sind gesunde Fette, habe ich mir sagen.
Ja, richtig. Ja, ist ja alles schön.
Ich bin auch ein gesunder Fetter.
Okay, ich wollte auch sagen, ich bin auch ein gesunder Fetter.
Aber, dass du halt einfach bewusster halt isst, so, weißt du, und dass du halt auch sagst, so, okay, das, was ich jetzt hier zu mir nehme, das kommt aus der Region, so, ja.
Okay.
Sowas zum Beispiel, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, Südostasien ist ziemlich zugemüllt, mit allem möglichen Schlons an Plastik, weil wir alles Mögliche dahin exportieren, so, was es halt gibt irgendwie. Die haben halt viel so in Plastik eingeschweißt und das liegt da alles rum. Ja. Die haben halt einfach noch nicht diese Mülltrennung, was wir so machen. Ne? Und
das ist halt das nächste Recycling Thema. Überhaupt Recycling. Oder Müllverbrennungsanlagen. Das ist die Straße. So.
Genau, und das macht dich halt, das macht dich halt auch dann irgendwie, bereitet dich, also du denkst halt einfach ganz anders drüber nach. Ja. Ne? Kaufe ich jetzt das? Kaufe ich die Bananen, die in Plastik verdammt nochmal eingepackt sind?
Mann, warum?
Nein, eben nicht, halt. Nicht. Ganz normal. Oder die Orangen, die schon geschält sind und in so einer Plastiktüte drin sind. What the fuck halt? Ja. Was soll das?
Ja, das ist auch ein Phänomen. Das heißt also, du würdest sagen, also, dass dieses bewusstere Leben und auch demütigere Leben, also zur Anerkennung dessen, was wir alles haben,
ja,
eigentlich das größte Ergebnis an der Reise?
Auf jeden Fall. Definitiv. Mhm. Also nicht, ja, doch, kann man schon sagen, ja.
Und dass da auch ein bisschen definitiv mit den Ressourcen, die man so hat,
ja,
ein bisschen sparsamer
damit umgeht. Mhm. Definitiv. Cool. Und halt auch einfach dieses, ja, open-mindeder zu sein, nicht immer so Vorurteile zu haben. Ne? Mhm. Ich war früher echt ein Mensch, der direkt irgendwelche Vorurteile gegen andere Menschen hatte und so weiter. Und ich habe halt auf den Reisen halt auch erlebt, so, gut, du siehst da Menschen, denkst du dir so, oh Gott, meine Güte, was da los und so, ne? Mhm. So von Weitem so. Aber dann unterhältst du dich mal mit denen so und denkst dir halt so, boah, voll der nette Kerl, voll die nette Frau, ne, was ist los? Also einfach halt auch Vorurteile einfach mal so auf den Boden zu lassen, einfach wegzulassen. Cool. So.
Das ist ja auch wahrscheinlich das, was vielen Leuten hier in Deutschland fehlt, einfach diese Denke. Ja.
Es ist in Deutschland auf jeden Fall mega die Ellenbogengesellschaft, so sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall super, super krass. Richtig geile Story. Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich hier 3 Stunden füllen mit dem, was du alles erlebt hast. Aber ja, wir müssen das halt auch irgendwo so ein Stück weit begrenzen.
Lass uns doch noch 5 Folgen aufnehmen jetzt.
Gar kein Problem. Du, Steve, wie lang hast du denn noch Zeit? Wann musst du denn wieder zurück zur Arbeit?
Ja, nächste Woche Dienstag geht's dann schon wieder los.
Okay, alles klar.
Nee, ich freue mich ja auch. Nee, Arbeit ist cool, macht alles Spaß, sehr abwechslungsreich, aber es ist halt viel zu tun. Wie bei jedem auch von uns. Ne?
Na klar, aber deswegen umso interessanter, dass du dir tatsächlich den Luxus gegönnt hast, zu sagen, ich bin da mal weg, das durchgezogen hast. Schön auch zu hören, dass ja auch so eine Beziehung halten kann. Ich denke, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob beide weg sind oder ob einer zu Hause ist und nur einer unterwegs ist. Richtig. Ich glaube, das ist dann, das wäre dann wiederum sehr schwierig gewesen. Mhm. Umso schöner ist es zu hören, dass es funktioniert hat. Ich wünsche euch von meiner Stelle aus auf jeden Fall schon mal alles Gute für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist.
Ja, danke auch. Ja,
wir
danke
trinken schon auf jeden Fall jetzt noch so ein paar Bier und guck mal, was der Schnapsladen hier noch alles zu bieten hat. Machen uns noch einen schönen Abend, vielleicht gleich noch ein bisschen Mucke und in dem Sinne, apropos Musik. Wir verabschieden uns bei euch.
Jetzt kommt unser Jingle wieder.
Mit unserem Jingle. Hey.
Geiler Jingle.
Bis nächste Woche. Macht's
Vielen
gut.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Logo wer? Logo was? Logo, Logo. Noch ein Podcast.